Deutschlandfunk Kultur. Tonart. Mit Carsten Beyer.
Eric Clapton ist der einzige Musiker, der es geschafft hat, in seiner Karriere gleich dreimal in die Rock'n'Roll Hall of Fame aufgenommen zu werden. Mit den Yardbirds, mit Cream und auch als Solist. Clapton hat 17 Grammys gewonnen und mehr als 70 Millionen Platten verkauft. Aber auf seiner glänzenden Karriere lasten auch ein paar dunkle Schatten. All das kann man nachlesen in dem Buch Eric Clapton, Ein Leben für den Blues, das in dieser Woche im Reklam Verlag erschienen ist. Und der Autor des Buches, der Musikjournalist Peter Kemper, ist mir jetzt zugeschaltet in einem Studio des Hessischen Rundfunks in Frankfurt. Schönen guten Tag, Herr Kemper.
Grüße, Herr Beyer.
Herr Kemper, über Eric Clapton sind natürlich schon einige Bücher geschrieben worden. Klar, er ist ja auch einer der ganz Großen im Musikgeschäft. Was hat Sie jetzt dazu veranlasst zu sagen, den nehme ich mir nochmal vor?
Ja, der Musiker Eric Clapton begleitet mich eigentlich schon mein Leben lang. Ich habe ihn erstmals, ich glaube 1966, live erlebt mit Cream in London. Habe seine Musik immer wieder gehört, habe unzählige Konzerte von ihm besucht und mich immer gefragt, warum ausgerechnet in England Anfang der 60er Jahre Jugendliche ja eine Musikform für sich entdeckten und sich ihr, man kann schon sagen, mit Haut und Haaren auslieferten, die in ihrem Heimatland, nämlich den USA, damals so gut wie vergessen war, nämlich den Blues. Mhm. Und daneben wollte ich herausfinden, warum Robert Johnson, dieser Delta-Blues-Pionier, der mit 27 Jahren ermordet wurde, für Clapton lebenslang die Identifikationsfigur geworden ist. Im Grunde die einzig verlässliche Basis, wie er selbst sagt. Und dann gibt es noch eine weitere offene Frage, die, wie ich finde, keine Clapton-Biografie bisher befriedigend klären konnte, nämlich, was war 1976 in Birmingham, als Clapton im Konzert, Sie haben es eben schon angedeutet, aufs übelste Farbige Immigranten beschimpfte, wirklich passiert und wie lässt sich dieser rassistische Ausfall erklären? Das waren im Grunde die Fragen, die mich bewegt haben.
Ihr Buch beginnt ja durchaus ungewöhnlich, nämlich nicht, wie man das vielleicht von einer Biografie erwartet, mit Kindheit und Jugend, die kommen dann erst später dran, sondern Sie gehen gleich auf der ersten Seite quasi in medias res zu der Obsession Claptons mit dem amerikanischen Bluesgitarristen Robert Johnson, Sie haben ihn angesprochen. Warum haben Sie diesen direkten Einstieg gewählt?
Ja, weil sich, glaube ich, daraus die gesamte Karriere von Clapton erklären lässt. Man kann Claptons Karriere als lebenslange Suche nach dem Spirit, nach dem Geist von Robert Johnson verstehen. Er ist 1961 zum ersten Mal mit Robert Johnson in Kontakt gekommen, als das Album King of Delta Blues Singers erschien und die Stimme von Robert Johnson, diese durchdringende hohe Stimme, die muss so viel ja, existenzielles Erschrecken in sich getragen haben, dass sie einen jugendlichen Blues-Aficionado wie Eric Clapton ins Herz, ins Mark getroffen haben muss. Robert Johnson hat ihn einfach in seiner jugendlichen Verwirrung unmittelbar angesprochen. Es ist Clapton so vorgekommen, als würde in Johnsons Musik etwas widerhallen, was er auch schon immer gefühlt hat. Man darf sich nicht vergessen, dass Robert Johnson ja so eine Art faustischen Pakt eingegangen sein soll mit dem Teufel. Er soll seine Seele also an einer Straßenkreuzung dem Teufel verkauft haben, um ein besserer Gitarrist zu werden. So die Legende. Aber das hat Clapton unheimlich fasziniert und selbst in den Jahren seiner Alkohol- und Heroinsucht in den 70ern war er Robert Johnson sehr nah. Da gibt es eine große Parallele. Da hat er nämlich gesagt, ein paar gute Jahre wie Robert und dann ab. Also man kann schon sagen, dass Robert Johnson und speziell der Crossroads-Song, den Clapton ja in jedem seiner Konzerte spielt, als eine Art Erkennungsmelodie, dass diese Crossroads-Metapher, nämlich immer wieder an einer Kreuzung zu stehen, sich entscheiden zu müssen, wo gehe ich hin, mache ich vielleicht einen Fehler und so weiter, das ist so ein Motiv, von dem her sich Claptons Leben aufschlüsseln lässt. Mhm.
Diese Begeisterung für die schwarzen Blueser aus den USA, es war ja nicht nur Robert Johnson, sondern auch einige andere, mit denen er dann auch noch zusammenspielen konnte, das steht im eigentlich unmittelbaren Widerspruch zu den rassistischen Ausfällen, die Sie vorhin schon angesprochen haben, in Birmingham 1976. Das haben Sie in Ihrem Buch nochmal sehr schön aufgelistet. Und wenn man das liest, was er da gesagt hat, da wird es einem ja richtig übel. Wie erklären Sie diesen dunklen Fleck auf einer ansonsten ja eher scheinenden Biografie?
Ja, Sie haben es gerade schon angedeutet, dieser Widerspruch zwischen der Begeisterung für schwarze Musik, ich meine, Clapton verdankt seine ganze Karriere im Grunde den Vorleistungen schwarzer Musiker im Blues und diesen Ausfällen am 5. August 1976 in Birmingham, der ist vielen Fans übel aufgestoßen. Er hat damals also die anwesenden Ausländer im Konzert als widerliche Kanaken-Nigger, Araber tituliert, Keep Britain White, hat er gesagt. Und vor allen Dingen dann auch diesen Satz, normalerweise bin ich auf Droge, jetzt bin ich auf Rassismus. Und dann anschließend hat er Werbung gemacht für einen ultrarechten Politiker, Enoch Powell, der 8 Jahre zuvor, das ist auch eine seltsame Koinzidenz, ebenfalls in Birmingham seine berühmt-berüchtigte, muss man sagen, Rivers of Blood-Rede gehalten hat, in der er nämlich Rassenunruhen in England prognostiziert hat, die die Themse in einen Strom aus Blut verwandeln würden, River of Blood. Ja. Und Clapton war natürlich klar, dass er sich mit diesem Bekenntnis zu Powells Einwanderungskonzept in eine, ja, ultrarechte Position hinein manövrieren würde. Es gab dann auch eine Menge von Leserbriefen. Clapton ist beschimpft worden, anstatt Slow Hand als Slow Mind. Und in den Folgejahren gab es eigentlich immer halbherzige Distanzierungen von diesem Vorfall von Clapton. Das ist lange Zeit, Sie haben es eben angedeutet, wirklich ein schwarzer Fleck auf seiner ansonsten glänzenden White Boy Blues Weste geblieben. Er hat sich 2017, also vor 2 Jahren, hat er sich nochmal zu diesem Vorfall geäußert und da bezeichnet er sich als Semirassist. Das ist also als damaligen Semirassisten. Das ist natürlich ein interpretationsbedürftiger Ausdruck. Und nach meinen Recherchen gibt es so etwas wie einen immanenten Zusammenhang zwischen seiner Blues-Auffassung und seinem problematischen Rassekonzept. Clapton hat nämlich, wenn man das so sagen kann, eine Schizophrenie gelebt, nach der er auf der einen Seite schwarze Musiker, US-Amerikaner, die nach England kamen, Anfang der 60er, mit denen er sich verbrüdert hat, mit denen er zusammengespielt hat, die hat er über die Maßen geschätzt. Auf der anderen Seite konnte er aber schwarze Mitbürger in seiner Umgebung, die keine Künstler waren, missachten. Mhm. Also man könnte ihn, Norman Mailer hat mal, dieser amerikanische Journalist und Schriftsteller, hat mal diesen schönen Ausdruck des White Negro geprägt. Und Clapton ist so eine Art White Negro.
Das erinnert mich so ein bisschen an Betusalix aus den Asterix-Comics, der auch immer so sagt, ja, ich habe viele Freunde, die sind Ausländer, aber die bleiben dann auch dort. So ungefähr kommt mir das vor. Nun,
man darf einen Satz vielleicht noch dazu, es gab wirklich nur diesen einmaligen Vorfall. Ansonsten hat Clapton natürlich viel für die Forderung und Förderung schwarzer Musiker getan. Aber es ist natürlich trotzdem interessant, wie sich das irgendwie aufdröseln lässt.
Nun, Herr Kemper, wenn man sich so wie Sie wirklich so lange mit einem Mann beschäftigt hat, hören Sie heute jetzt die Musik von Eric Clapton mit ganz anderen Ohren?
Also ich höre sie vielleicht ein bisschen differenzierter. Ich fliege am Montag nach London, dort gibt es ein ganz interessantes Konzert, eine einmalige Geschichte, ein Tribute-Konzert für Ginger Baker von Eric Clapton mit Freunden. Bisher ist bekannt, dass zum Beispiel Stevie Winwood mitspielen wird. Sie werden Cream-Songs spielen, Blind Faith-Nummern. Roger Waters von Pink Floyd wird dabei sein. Es gibt noch Gerüchte, eventuell auch Jimmy Page. Da werde ich mir Clapton nochmal anhören. Und bestenfalls gelingt es mir natürlich, weil ich so viel von ihm gehört habe, dann auch in seinem Spiel immer wieder so Querbezüge herzustellen. Er ist mir nicht fremd geworden. Es gibt ja dieses Phänomen, Leute, die wirklich über eine große Strahlkraft verfügen. Wenn man denen zu nahe kommt, kann man sich auch leicht verbrennen, dann ist man anschließend enttäuscht. Das ist mir bei Clapton nicht so gegangen. Ich schätze ihn nach wie vor als Blues-Botschafter und wenn er nur eine Sache in seinem Leben geschafft hat, nämlich Amerika, sein fast vergessenes Erbe, dem Blues wieder bewusst zu machen, dann hat er seinen Platz in der Musikgeschichte sicher.
Peter Kemper, vielen Dank nach Frankfurt. Wie gesagt, Eric Clapton, ein Leben für den Blues, heißt das Buch, ist gerade erschienen beim Reklam Verlag. 272 Seiten kosten 24 Euro. Und wir haben so viel gesprochen über Eric Clapton und seine Begeisterung für Robert Johnson. Wir hören mal, wie diese Begeisterung klingt, wenn er selbst ein Stück seines Idols interpretiert. Und zwar im Stop Breaking Down Blues vom Album Me and Mr. Johnson aus dem Jahr 2004.